Ja, heute dürfen wir wieder ein Kind segnen, das heisst, das Kind von Gott bringen, den Jorin Gideon Wiederkehr. Herzlich willkommen, Jorin, aber natürlich auch die Eltern, die Elena, den Tom, eure Familie, Freunde, wer alles hier dabei ist. Ja, cooles Psychli dürfen machen bei euch letzte Woche und ein bisschen einschauen in eure Familie. Und hat der Jorin auch schon mal dürfen. Auf den Arm haben, er hat nicht einmal gebrüllt. Und schon so die ersten Kontakte mit ihm aufnehmen. Ich finde es cool, dass ihr den Jorin wollt, hier in der Gemeinde segnen, weil das ist auch ein Zeichen, wo ihr sagt, hey, wir bringen den Bub vor Gott. Und wir wollen, dass Gott wirklich über den Bub wacht. Und das ist auch eine Nacht, die wir zusammen als Gemeinde eben machen wollen. Wir als Gemeinde, wir wollen auch die Verantwortung wahrnehmen und auch Familie begleiten. Und ein Zuhause für euch und eben auch für Jorin, auch geistlich. Und mit dem, dass wir ihn hier heute vor der Gemeinde, vor uns allen einsegnen, übernehmen wir in dem Sinne auch die Verantwortung, dass wir sagen, ja, Kinder sind ein wichtiger Teil auch bei uns. Kinder sind nicht einfach Menschen von der Zukunft, sondern sie sind eben in der Gegenwart. Sie sind jetzt schon Teil von unserer Kirche. Und wir wollen wirklich auf unsere Kinder achten, sie ehren und ihnen helfen, dass sie Jesus kennenlernen. Jesus hat ein extrem grosses Herz für die Kinder. Er hat sie selber an mich genommen, hat mit ihnen gebetet, hat sie gesegnet, hat ihnen Wertschätzung gegeben. Und oft hat er die Erwachsenen angesprochen und hat gesagt, schaut mal bei den Kindern. Klar, die Kinder sind nicht nur Heilige, also ich habe 5 Kinder grossgezogen. Das kann manchmal wild zu und her gehen. Aber es ist spannend. Die Eltern, man kann etwas von den Kindern lernen und umgekehrt selbstverständlich auch. Ich bin ein bisschen in der Spur noch gegangen, was der Begriff Jorin bedeutet. Da gibt es 2 Bedeutungen, wenn ich recht recherchiert habe. Ich habe eine andere Bedeutung. Der eine ist vielleicht weniger bekannt, das ist vom Hebräischen. Und das heisst Kind der Freiheit. Das finde ich eigentlich einen coolen Begriff. Oder? Kind von Freiheit. Jesus macht frei. Ich wünsche mir, dass er das wirklich erfahren in seinem Leben. Da gibt es noch einen anderen Begriff, respektive. Es ist eine ähnliche Form von Georg. Und Georg kommt vom Griechischen. Und könnte man eigentlich so als Landarbeiter oder als Bauer bezeichnen. Ich finde das auch noch einen coolen Begriff. Also ein Mensch, der bodenständig ist, haben wir überlegt, wie könnte man das symbolisch darstellen. Ich habe jetzt nicht einen Sack voll Erde gebracht, sondern ein Küngeli. Viele Bauern fällt man mit Küngeln an. Ich habe so meine ersten Erfahrungen gemacht mit kleinen Küngeli, die wir aufgezogen haben. Und wenn man so Verantwortung muss übernehmen für ein Kind, lernt man ja, für ein Tier muss man ganz viel lernen. Wenn man ihm nichts zu fressen gibt, geht es ein. Und wenn man ihm gut schaut, wird es gross und stark. Und so ist es ja mit Gott. Er schaut gut zu uns und wir geben ihm das gerne mit, dass er sich daran erinnert, dass Gott eben gut zu ihm schaut und ein guter Herr ist. Wir geben auch im Jorin, wie allen Kindern, die wir einsegnen, so eine mega Kiste mit. Das ist eine Schatztruhe. Da hat es verschiedene Sachen drin. Unter anderem eine Taufkerze. Die soll daran erinnern, dass er mal ganz bewusst über sein Leben auf Jesus gegeben. Und darum tun wir ihn heute auch nicht taufen, weil ihr sagt, das überlegen wir wirklich ihm. Auch über das haben wir ja zusammen geredet. Die Kiste macht Barbara Dettweiler, also respektive sie tut sie immer so schön bemalen und beschreiben. Ich möchte an dieser Stelle ihr einfach mal ganz herzlich danken für die grosse Mühe, die sie da sich nimmt und jede Kiste so individuell gestaltet. Herzlichen Dank, Barbara. Hört ihr. Jetzt darf ich euch doch bitten, kommt führen, dass wir miteinander beten können. Und natürlich auch Götti, Gott. Also für das Foto dürft ihr die Maske abziehen. Habt ihr einen Hausfotografen? Haustechniker. Genau, ist ja so. Genau, gut, ja. Ich fände es schön, wenn wir als Gemeinde aufstehen, einfach auch als Zeichen, dass wir zusammenstehen und für das Kind vor Gott kommen und mit ihm beten. Jetzt Hörst du? Ist gut.
Ja, danke, lieber Gott, für die Jorin. Danke für seine Eltern. Ich bitte dich, segne du Jorin auf seinem Weg, den er noch hat, auf seinem weiten Weg. Ich bitte dich, beschütze du ihn, behüte du ihn, zeig du dich ihm und segne du ihn. Amen.
Danke, Jesus, für das wunderschöne Geschenk, das du der Jeli und dem Tom gemacht hast, für den Jorin, den sie ja so viel gerne vertan. Ich möchte dich bitten, dass du ihn ganz fest segnet tust, dass du ihn begleitest auf seinem Weg, dass du ihm sein bester Freund kannst sein, dass du ja wirklich einfach bei ihm bist und ihm durch alle Situationen durchhilfst, dass er dich wirklich kennenlernen darf als guter Vater, als guter Freund und ja, dass er wirklich sein Leben darf mit dir führen. Bitte hilf dir auch der Jeli und dem Tom, dass sie ja in der Erziehung, wenn Schwierigkeiten kommen, da die richtigen Entscheidungen dürfen treffen und ihn so dürfen unterstützen, wie er es braucht. Amen.
Darf ich ihn noch mal zu mir haben? Gell, das klappt doch sicher. Sonst kannst du auch hier rüber schauen, das ist vielleicht noch besser. Jorin, ich gebe dir einen Vers mit, das hat auch mit Landbau zu tun, nämlich von Jesus, Johannes 15, Vers 1. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der bringt viel Früchte. Denn ohne mich können wir nichts tun. Wir können schon viel tun, aber das wirklich Früchte bringt eben nicht. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das entdecken darfst. Zusammen mit Jesus wirklich das Leben gestalten. Danke, Jesus, jetzt auch für Jorin. Danke, Jesus, dass du ihn geschaffen hast, wunderbar. Und dass du ihn gewollt und liebst. Danke, dass du für ihn schaust, himmlischer Vater. Danke, dass du ein guter himmlischer Vater bist für ihn. Und Jesus, danke, dass du auch ihn erlöst hast, dass er ein Nachfolger von dir sein darf, ein Bruder. Und Heiliger Geist, danke, dass du sein Leben erneuerst, immer wieder, dass du sein Leben zur Entfaltung bringst, alle Gaben, die in ihm stecken, dass die vorkommen und du darin wirkst. Wir segnen dich jetzt im Namen Jesu, im Namen vom Heiligen Geist und im Namen vom himmlischen Vater. Wir segnen auch euch Eltern, dass ihr einfach Weisheit bekommt, immer wieder die Jorin zu erziehen, gute Eltern zu sein, Vorbilder. Und einfach zu sehen, ja, ihr habt selber einen himmlischen Vater, der gut ist zu euch, dass ihr die Güte könnt weiterleben an ihm. Dass ihr immer auch wieder mit Freude und Liebe selber erfüllt werden. Ich sage an euch, Götti und Gott, dass auch ihr der Familie zur Seite stehen, einfach da sein und ja, gute Vorbilder sein. Amen. Amen. So, geschafft. Gut. Nehmen wir den.
Das Lied, das ihr jetzt schon zweimal habt hören, anklingen, heisst auf Deutsch «O komm, Emmanuel». Emmanuel ist der Name von Gott, der bedeutet, Gott ist mit uns. Und der Schrei, dass Gott doch kommen soll zu den Menschen, das ist ein mega alter Schrei vom Volk Israel, wo sie in der Gefangenschaft waren. Aber auch vom Volk Israel, wo sie unterdrückt waren, kurz oder auch länger, bevor Jesus gekommen ist, an Weihnachten. Und wir sind in dieser Zeit drin, im Advent, wo uns auch wieder das erinnern kann, dass wir einerseits wissen, dass Jesus ganz nah bei uns ist und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und doch sind wir noch dort, wo wir rufen, Herr, komm, komm. Vielleicht auch unsere Umstände rein und auch noch mal ganz neu auf diese Welt zurück. Das Lied ist auch schon sehr alt. Ich habe es mega spannend gefunden. Es ist, vor allem im englischsprachigen Bereich ist das ein sehr bekanntes Adventslied. Bei uns kennt man es nicht so gut. Schon 1710 hat es die erste Fassung auf Latinisch gegeben. Das waren so zwei von diesen Versen, die wir jetzt gesungen haben. Kurz darauf hat es eine erste deutsche Fassung gegeben. Und jetzt singen wir miteinander noch drei Versen von dieser deutschen Fassung, die dann 1810 ist rausgekommen. Ich lade euch ein, einzustimmen in den Ruf. Jesus, komm.
Danke, Steffi, für das Lied und deine Worte. Das berührt mich sehr. Vielleicht geht das euch auch so. Wir leben in einer verrückten Zeit irgendwie. Das hat man sich so ja vor ein paar Jahren noch nicht vorgestellt, was da uns, ja, wie die Situation sich plötzlich kann verändern kann. Und ja, die Situation, in der wir drin sind, also mich mehr weckt das, genau das, Immanuel, komm. Vielleicht habt ihr ja auch mit Spannung gewartet vor dem Fernsehen oder am Radio oder im Internet. Was wird auch wieder Neues für Bestimmungen rauskommen und wie müssen wir sich neu verhalten? Unsere Regierung versucht mit allen Mitteln, Herr über die Sache zu werden. Und die vielen Leute im Spital ebenfalls auch. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Für die einen ist das alles viel zu lasch und für die anderen ist es viel zu fest und fast diktatorisch. Und so gibt das rechte Spannungsfelder. Und das jetzt richtig Weihnacht. Dabei wäre doch die Weihnacht so die schön romantisch liebliche Zeit, wo man so abtauchen kann in unsere heile Welt. Aber Steffi hat es eigentlich schon gerade gesagt und in dem Sinne auch vorab genommen. Was wir vielleicht jetzt ein bisschen zu unserem Leben, das entspricht vermutlich viel mehr der Realität von damals, vor 2000 Jahren, wie hier die Welt aussieht, was hier passiert ist um Weihnachten. Und mit dem wollen wir es ein bisschen auseinandersetzen. Will ich glauben, da gibt es ein paar spannende Sachen, auch für mich spannend, beim Vorbereiten und ich hoffe, es geht euch auch so. Spannende Sachen, die wir lernen können, gerade für Zeiten, wo wir jetzt drinstehen. Gesundheit. Wir lesen zusammen Lukas, und zwar das Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Das kommt jetzt da vorne. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Vielleicht klingt da schon etwas an. Ganz weltbehördlich erfasst. Kommt uns da etwas nicht bekannt vor. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffenden Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit. Die war schwanger. Oder hochschwanger, extrem schwanger. Ja, ist nicht so romantisch. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Raum oder keinen Platz für sie gab. Aktion, da haben wir einen Kaiser Augustus. Ja, die Weihnachtsgeschichte, ich weiß nicht, vielleicht schon 100 Mal gelesen. Vielleicht auch mehr. Aber heute hat mich irgendwie Detail ganz speziell angesprochen. Und nämlich eben die ganze Geschichte mit dieser Volkszählung. Und ich habe mir überlegt, ob das nicht gerade mit unserer Zeit heute etwas zu tun hat, respektive ob wir da nicht gewisse Schlüsse ziehen könnten. Es heißt also, es begab sich zu dieser Zeit. Das war eine ganz spezielle Zeit dort. Das war zu der Zeit, wo sich das Römische Reich extrem an Macht gewonnen hat und ein riesen Weltreich geworden ist. Das Weltreich hat sich eigentlich fast über ganz Europa ausbreitet, Ägypten, Kleinasien, bis hin zu Nordafrika, der Küste noch. Es ist wie ein neues Weltreich in einer Dimension, wie es die Welt so noch nie gegeben hat. Der technische Fortschritt hat es noch möglich gemacht, dass die Welt miteinander verbunden und vernetzt ist worden, wie es auch das nicht gegeben hat vorher. Neue Strassen, die eigentlich all die Länder verbunden haben, von Stadt zu Stadt. den Schiffsweg, den Handel ermöglicht hat. Und so hat die Macht vom Kaiser können eigentlich ja, weit überlangen in den verschiedensten Gebieten. Und die Welt ist vernetzt worden. Wir reden ja heute auch von globaler Vernetzung. Etwas von dem finden wir bereits dort, zu dieser Zeit. Dazu kommt die Weltsprache Griechisch. Die hat es möglich gemacht, dass man miteinander kommunizieren kann und eben so wirtschaftlich und politisch extrem Gas geben konnte. Und hier, angeführt von dem, das Weltreich von einem Kaiser. Kaiser Augustus, der heisst eigentlich nicht Augustus, der heisst eigentlich ja Gallius Caesar, Julius Caesar, Octavius. Man hat ihm aber den Namen gegeben Augustus. Das heisst so viel wie der Erhabene, der Göttliche. Und so hat er sich auch benommen. Also er hat Machtdemonstrationen vor sich gegeben. Er hat Gebärden, sich aufgeführt in dieser Welt. Und hat den riesigen Kaiserkult gegeben um ihn herum. Menschen haben ihn akzeptieren als einen Gott. Und wenn er Bib und Bab gemacht hat, ist die Welt gesprungen. Und so eben auch hier in unserer Geschichte. Da hat er die Idee gehabt, er könnte das ganze Volk oder überall, wo er Einfluss hat, die damalige Welt, er möchte die registrieren, erfassen, er möchte wissen, was da alles abgeht und wer, wo, was, wie. Es gibt verschiedene Auslegungen, um welche Art von Volkszählung sich da handelt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schlussendlich geht es darum, dass er sein Volk wollte zählen und wissen, wie gross es ist. Er wollte wissen, wie reich er ist, also wer wie viel schätzt, wie viel gut haben, sodass er Steuern einziehen konnte und er konnte durch das Männer rekrutieren für seine Mega-Armee. Es könnte sein, dass diese Zählung aufgrund des 25-jährigen Jubiläums stattgefunden hat, weil er sich hat feiern, 25 Jahre Kaiser Augustus und die ganze Welt springt. Die ganze Welt, das sind 60 Millionen Menschen gewesen, die hier in Bewegung gekommen sind. Und jeder hat an den Ort hin müssen, wo der Ursprung her ist, also wo er ursprünglich herkommt, so gut man das noch überhaupt festlegen kann. Und dort, wo Besitztümer von ihm, von seinen Vorfahren war. Das hat für Josef und für Maria geheissen, sie müssen zurück auf Bethlehem, weil sie haben Vorfahren gehabt vom David und dem David, sein Vater, der kommt aus Bethlehem. Also der Josef und Maria haben darum müssen jetzt zurück die Reise auf sich nehmen auf Bethlehem und sich dort einschreiben. Wenn man so schnell liest und was heute kein Problem ist, ist dort ein Riesenproblem gewesen. 170 Kilometer, 5 Tage, hochschwanger auf dem Esel oder so, auf so einem Viech. Ich weiß nicht ganz genau. Ich kann mir vorstellen, die haben sich wirklich überlegt, hey, machen wir da? Soll ich mir das antun? Überhaupt? Warum? Ich finde es spannend, der Schreiber, der das schildert, der Lukas. Er schildert die ganze Situation so ganz sachlich, nüchtern. Er beschreibt jetzt nicht, was soll das, was hat da der Augustus eigentlich im Sinn, wir müssten aufstehen und uns wehren. Nein, er schildert nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Er schreibt es einfach ganz fein und sachlich, faktisch, was passiert. Es scheint ihn gar nicht so wirklich zu interessieren, respektive man hat gar nicht das Gefühl, dass ihn das so wahnsinnig mitnimmt, was hier die Weltmacht so ausheckt und plant. Sein Fokus liegt auf etwas ganz anderem und das finde ich mega spannend. Sein Fokus liegt auf etwas Kleinem, Feinem, wo jetzt parallel zu dieser Geschichte startet und er legt den Fokus jetzt auf eine Familie, respektive auf eine währende Familie und zeigt, was das für ein Ausmaß hat, das Edikt vom Kaiser, was das jetzt muss für die Familie bedeutet Und er lässt eine kleine Geschichte entstehen, die extrem gross wird und viel nachhaltiger als die vom Kaiser Augustus. Beim Vorbereiten habe ich mich darum gefragt, von welchen Geschichten und Geschehnissen lasse ich mich zur Zeit so vereinnahmen? Lasse ich mich einschüchtern vom Getöse und Getummel dieser Welt? Oder schaffe ich es jetzt in der Adventszeit, die feine Geschichte Gottes zu sehen? In allem Trubel, in allem Chaos. Zu sehen, dass da Gott präsent ist, Immanuel präsent und seine Geschichte schreibt. Neben dem Rummel dieser Welt. Reaktion. Wie gesagt, die Reaktion, die Josef und Maria, sie machen sich auf den Weg. Vielleicht haben sie schon diskutiert. Sollen wir nicht? Was hat es für Konsequenzen, wenn wir uns hier rausnehmen? Können wir uns das leisten, so als Juden? Oder wir lesen nichts davon, sie machen es einfach. Ich sage, okay, es wird von mir verlangt, ich mache es. Und sie ziehen los. Und das finde ich eigentlich schon recht spannend. 5 Tagesreisen weit und es geht los mit ihnen. Wir lesen in außerbiblischen Geschichten von Aufständen. Es gibt viele Leute, die haben das nicht mitgemacht, sind aufgestanden, haben sich gewehrt. Auch Pharisäer sind auf und haben gesagt, wir lassen unsere Freiheit nicht nehmen. Wir kämpfen dagegen. Der Josef und Maria, sie haben etwas anderes im Fokus gehabt. Ebenso offenbar auch der Lukas. Das war nicht ihre Flughöhe, was hier passiert, in dieser Welt, wo sie sich damit Stellung nehmen müssen. Ist das gut, ist das schlecht? Oder irgendwie das Gefühl, ich muss herausfinden, welche Fakten schlussendlich die richtigen Fakten sind. Wer recht hat und wer falsch hat. Sie hatten eine andere Flughöhe. Sie haben auf Gott geschaut und überlegt, was bedeutet das für mich, die Situation, in der ich da drin bin. Jesus, was willst du von mir? Und das mache ich. Und dort gehe ich. Und das ist doch spannend. Sie sind los und gehen. Und Gott braucht die See, um seine Geschichte mit dem Ehepaar zu schreiben. Auf eine Art, wie sie vielleicht das auch noch so gar noch nicht realisiert haben. Die Geschichte wird ja noch richtig dramatisch und gefährlich für das Pärchen. Denn der Herodes schaltet sich jetzt auch noch ein. Der schnallt, dass da ganz fein Gott seine Geschichte schreibt. Und er lässt alle Kinder bis 2-jährig in Bethlehem Lohn bringen. Aber für Gott ist das nicht das Problem in dem Sinn, sondern er beschützt Maria, Josef, er spricht zu ihnen und sie erkennen, wir können uns auf Gott verlassen, egal wie chaotisch die Welt ist. Wir verlassen uns auf Gott und wir vertrauen ihm. Wir lassen uns nicht von der Angst leiten, sondern von Gott in dieser Welt. Und das macht einen grossen Unterschied aus. Was könnte das für uns heute bedeuten? Was ist eigentlich unsere Aufgabe als Christen in dieser Zeit, in der wir leben? Was ist deine Aufgabe? Wovon hängt deine Sicherheit ab? Geschichte Gottes da drin. Es heisst, und wo die Zeit erfüllt war, hat Maria gebären. Galater 4,4 heisst es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist doch spannend. Genau in so einer chaotischen Zeit, die sagt Gott, jetzt ist die Zeit. Das ist die gute Zeit für meine Geschichte. Wer um alles in der Welt würde in so einer Situation sein Kind reinschicken? Noch auf Pirsch, zum Umgehen von einer mörderischen Umgebung. Da müsste jetzt der Retter Gottes auf die Welt kommen, aufwachsen. Aber Gott steht über der Geschichte und er weiss, die Menschen können tun und machen, wie sie wollen. Schlussendlich kehre ich die Geschichte zum Guten, zu mir. Und was jetzt passiert, ist mega spannend. Der Augustus wird zum Handlanger Gottes, ohne dass er es weiss. Weil in Micha steht nämlich, dass der Sohn oder der Messias wird von Bethlehem kommen. Ich glaube nicht, dass der Josef und Maria von sich aus irgendwie geschaut hätten, in Micha 5, 1 steht, wir müssen dann im Fall buchen im Spital in Bethlehem und irgendeiner Reiseagentur müssen wir jetzt dort runter, hochschwanger und das Kind auf die Welt stellen. Ich glaube das nicht. Sondern Gott hat die Umstände gebraucht, um seine Verheißung in Erfüllung zu gehen. Und das ist doch spannend. Du Bethlehem Ephrata, bist zwar klein, um unter den großen Städten Judas gerecht zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen wird. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die ein Kind bekommen soll, geboren hat. 750 Jahre vor dieser Geschichte hat Gott gewusst, was über die Welt geht. Und er hat gesagt, kein Problem für mich. Ich schreibe mit diesen Leuten meine Geschichte. Ich überschreibe die Geschichte. Ich wandle das Negative zum Guten. Und Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung über ein Edikt von einem Kaiser. Und das ist Gott. Gott kann aus Negativem Gutes machen. Aus so einer Weltgeschichte kann er die brauchen, um seine Geschichte zu schreiben. Und das kann er auch mit deiner Geschichte. Der Josef hat ein ähnliches, ein spannendes Fazit am Ende von seinem Leben. Also der Namensvetter Josef, der im Alten Testament, der verkauft wurde von seinen Brüdern, der sagt am Schluss, Menschen haben es schlimm wollen machen mit mir. Und ja, ich weiss nicht, wie manche von uns verkauft wurde von den Brüdern. Also, da gibt es recht die Familie Zoffs in der Bibel. Aber Gott hat es gut gemacht. Egal, was wir alles noch erleben werden, egal, wer wie eine Geschichte schreibt auf dieser Welt, Gott will uns einladen, auf seine Flughöhe zu kommen und zu sehen, was er aus dieser Geschichte machen kann, dass er eine scheinbare Niederlage in einen Sieg verwandeln kann, dass er dieser Weltsituation nicht, dass das ihm nicht entglitten ist, sondern dass er Situationen brauchen kann, um seine Verheißungen in Erfüllung zu gehen. Und wer weiß, vielleicht sind wir mit drin. Vielleicht erleben wir, dass sich Gottes Verheißungen in diesen Tagen erfüllen. Und wir sind mit drin, wie Gott Geschichten schreibt. Und das ist doch spannend. Gott will aus solchen Zeiten wie jetzt Chancen heraus kreieren. Chancen nämlich, um uns zu zeigen, auf wer sollen wir uns verlassen in unserem Leben. Und er sagt, verlöhnt euch auf mich, wie Maria und Josef. Nicht auf den Augustus, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Verlöhnt euch auf mich. Ich werde euch führen, ich werde euch zeigen, ja, was ich vorhabe mit dieser Welt, was ich vorhabe mit deinem Leben. Nicht durch Angst, wenn wir uns regieren lassen, sondern durch Liebe. Die Liebe, die in mein Herz kommt von Jesus und Angst vertreibt. Weil Vertrauen wächst. Vertrauen zu Gott, dass er es gut meint. Gott schickt in eine dunkle Welt seinen Sohn. Und je dunkler als es ist, je heller scheint ja dann eben auch das Licht. Und das ist das, was er noch heute mit uns vorhat. Der Text im Jesaja 9. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen, die in einem vom Tode überschatteten Land, strahlt ein heller Schein. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Ja, es war eine dunkle Zeit damals. Und vielleicht ist es jetzt auch wieder eine dunkle Zeit. Und so wie Gott, der Vater, Jesus gesendet hat in dunkle Zeiten, so sendet er dich und mich in dunkle Zeiten. Das ist die Flughöhe Gottes für uns. Dass wir Gottes Perspektive in die Situation sehen, Gott schreibt Geschichte und sehen, was er mit dir und mir vorhat. Dort, wo du wohnst, dort, wo du arbeitest, dort, wo du bist. Zuerst einfach mal mit deinem Sein. Also es fängt bei dir an, dass du zur Ruhe kannst kommen, dass die Angst vertrieben wird und Gottes Liebe sich breit macht in deinem Herz. Dass die Weihnacht dich erfüllt. Dass du der Friedensträger kannst sein. Und mit dem Sein aus dieser Ruhe und Frieden raus, wo du hingehst, kannst du anfangen, Ruhe und Frieden in chaotische Situationen bringen. Statt paralysieren und mitstreiten, Frieden bringen, Hoffnung, mit Menschen beten, für unsere Regierung beten, für denen im Spital beten, sie unterstützen. Das ist unsere Aufgabe. Und ich bin überzeugt, dann wird etwas geschehen. Da wird etwas geschehen. Wir sind Lichter in dieser Zeit. Das ist eine mega Berufung, die wir haben. So wie Jesus Licht steht, so sind wir es heute. Und das ist doch spannend. Gott schreibt mit dir und mit mir seine Geschichte. Die Adventszeit, ja, sie erinnert uns daran, dass Jesus wieder wird kommen. Sie erinnert uns daran, dass er mal einmal dem ganzen Weltchaos ein Ende will setzen. Ich werde jemand mal gefragt, wo stehen wir eigentlich in dieser Zeit? Was glaubst du, sind wir nahe dran oder nicht? Vielleicht sind wir nahe dran. Vielleicht erleben wir, dass Jesus wiederkommt, noch zu unserer Generation, zu unserer Zeit. Ich glaube, wir tun uns gut daran, vermehrt wieder mit dem Gedanken zu leben, Jesus kommt wieder und ich könnte das hier reell miterleben. Warum? Weil durch das Bewusstsein, das hilft mir, Gottes Flughöhe zu sehen. Ich sehe, er schreibt seine Geschichte. Ich glaube daran, an die Verheißung, die er in der Bibel drin uns mitgibt. Ich glaube daran, dass das möglich ist. Und ja, es gibt viele Zeichen, die man so deuten könnte. Gewissheit haben wir es nicht. Nur ein Gewissheit haben wir, dass Gottes Wort stimmt und dass es sich in Erfüllung geht. So wie die verschiedenen Geschichten und Verheißungen, die wir hier gelesen haben, die sich erfüllt haben vor 2000 Jahren. So gibt es noch viele Verheißungen, die werden sich nur erfüllen. In unseren Zeiten oder vielleicht später. Schlussendlich geht es darum, wir vertrauen Jesus und wir glauben, dass er als Ziel kommt und siegt auf dieser Welt. Und du und ich, wir dürfen hier daran teilnehmen. Wir sind auf seiner Seite. Es braucht seine Kirche, seine Gemeinde auf dieser Welt. Er nimmt Einfluss über uns Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Jetzt komme ich zum Schluss. Nein, ich lese noch den Vers, wie das wird sein, wenn er wiederkommt. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Und wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nah. Das ist Advent. Ich komme zum Schluss. Kreisen deine Gedanken häufig um Recht und Unrecht, ob die Massnahmen gerechtfertigt sind oder nicht, ob man deiner Freiheit beraubt wird oder nicht, der ermutige dich, schau doch mal, wo schreibt Gott seine Geschichte in dem Ganzen hin. Siehst du sie? Bei dir? Frag Gott, wo schreibst du deine Geschichte in meinem Leben, gerade jetzt in dieser Situation? Und welche willst du schreiben mit mir? Vielleicht ist es aber so, dass vieles dunkel ist in dir. Bist von Angst geprägt oder einfach von, ja, trüben Gedanken. Jesus will dir begegnen als Licht, dass du hell sehen kannst. Lies doch die Geschichte nochmal und sehe Gottes Spur drinnen. Und dann proklamiere da über dein Leben. Gott ist in deinem Leben, er schreibt seine Geschichte. Er ist der Herr. Vielleicht bist du aber auch gestresst, noch im Alltag von Geschäftigkeit, kannst du gar noch nicht so zur Ruhe kommen. Schreib dir doch in deinen Kalender Termine, wo du einfach sagst, hey, ich nehme mir mal Zeit mit Gott, um einfach mal runterzufahren jetzt, zur Ruhe zu kommen, mich von ihm zu füllen, dass ich offen werden kann für das, was er mit mir will, vorher in dieser Adventszeit. Vielleicht leitet er den Menschen aufs Herz, wo du für sie stehen sollst, oder Leute für sie beten. Ich wünsche es wirklich eine Adventszeit, die prägt ist von einem tiefen Frieden von Gott in allen Stürmen. Er ist da, Immanuel. Ich bete. Ja, du bist Jesus auf die Welt gekommen, gerade in einer Situation, wie man sich das ja nicht wünschte. Und so erleben wir das vielleicht auch eine Situation, die wir so nicht wünschten. Und gleich sind wir in dieser Welt und auch gesendet, wie du, Jesus. Danke, dass wir das wirklich aus einem tiefen Frieden heraus dürfen tun. Respektive zuerst sein und aus dem Sein heraus tun. In dir, im Frieden in sein. In dieser Liebe, in dieser Geborgenheit. Und aus dem heraus dürfen wir uns senden. Ja, wir proklamieren dein Sieg, Jesus, über unserem Leben und über dieser Welt. Du bist Herr. Auch wenn man das nicht immer sieht oder die Menschen das nicht glauben, das spielt dir gar keine Rolle. Du schreibst einfach deine Geschichte. Und dir vertrauen wir. Und danke, dass du uns jetzt einfach neu erfüllst mit Hoffnung und Freude. Und dass du uns brauchst und dass wir einfach gesendet sind in deinem Namen. Jesus, du kommst wieder. Ja, komm gleich, ich bete jetzt das hier. Komm gleich. Amen.
Für den Gott wollen wir unser Herz aufmachen. Für den Gott wollen wir bereit sein. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit.
Dieser König ziehe ein, er ist
Jetzt möchten wir die Leute verabschieden, die im Livestream mit uns dabei waren. Wir wünschen euch Gottes Segen und noch ganz einen guten Tag und auch ganz spannende Adventszeit in dieser Erwartung und auch mit dem Ruf. Komm, komm, Emmanuel. Dann für die, die da sind, die gerne Gebet in Anspruch nehmen möchten, während der Lobpreiszeit gibt es hinter die Möglichkeit,